Vielen Dank fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Ich durfte ganz tollen Experten und Expertinnen in diesem Jahr viele Fragen stellen. Und für dich habe ich jetzt eine kleine Auswahl der besten Tipps, Methoden und Strategien mitgebracht. Denn ich bin mir sicher, dass dir die Impulse und Gedanken auch im kommenden Jahr bei deinen Projekten helfen werden. Und apropos helfen. Wenn wir dir mit unserem Podcast bisher schon helfen konnten, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder weiterempfehlst. Nun starten wir mit den besten Tipps 2026.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Den Start macht Philipp Herrmann, Startup-Experte mit einem tollen Impuls und gleichzeitig Ansporn für uns.
Ich mache am liebsten den Vergleich zum Thema Leistungssport. Wir sind beim Thema Gründen nicht im Breitensport nur unterwegs, sondern im Leistungssport. Warum sage ich das? Naja, weil unsere, glaube ich, Zeit schon etwas geprägt ist, dass es zu stark als Breitensport betrachtet wird. Ja, dass man sagt, oh cool, ich kann ja was ausgründen, vielleicht auch nebenher, vielleicht auch nur als Projekt und gebe dann auch vielleicht schnell wieder auf oder bin schnell enttäuscht. Und das wird natürlich dann alles nichts. Ja, das ist total klar. Und das ist wie im, sag ich mal, ich nehme jetzt mal Fußball. Es gibt natürlich viele Talente, ja, und viele, die wollen und viele mit guten Ideen. Aber am Ende, wenn du es umsetzen willst, dann musst du es wie, also sehr ähnlich zu einem Leistungssportler machen aus meiner Sicht. Ja. Das natürlich gehört dazu erstmal grundsätzlich die Ambition und der Hunger. Ja. Also was du da durchmachen musst, an Anstrengungen auf die Straße bringen musst als Gründerin und Gründer, es geht nur mit deinem unfassbaren Hunger. Ja. Und auch wenn es mal wenig zu essen gibt sozusagen, gehst du weiter und lässt nicht los. Das ist die eine Sache, aber das reicht nicht. Das andere ist natürlich das Thema, es reicht ja nicht nur viel zu machen, sondern es geht darum, Disziplin und Struktur zu haben. Jeder Leistungssportler, jede Leistungssportlerin lebt davon, ein klares Trainingsprogramm zu haben, zu wissen, welche Muskeln muss ich eigentlich aufbauen, ja, woran muss ich heute arbeiten. Jede Leistungssportlerin und Sportler muss sich auch das richtige Team um sich herum aussuchen. Ja, wenn du jetzt Wimbledon geschaut hast, Sinner hat gewonnen und Alcaraz verloren, beide haben sofort ihren Teams eigentlich gedankt, ja, weil sie auch genau wissen, die brauchen ein ganz starkes Team um sich herum, um überhaupt selber zum Leistungssportler werden zu können. Niemand wird es einfach durch Zufall alleine. Es ist kein Zufall, es ist Struktur, es ist ein Aufbau einer Mannschaft, auch beim Einzelsport. Und das ist eben sehr stark vergleichbar, ne? Und zeigt sich natürlich insbesondere beim Thema dann Niederlagen, wieder aufstehen müssen, diese Durchhaltevermögen über lange Zeit. Wo stehst du eigentlich heute? Und verhältst du dich eigentlich wie ein Leistungssportler, ja, oder bist du eigentlich doch eigentlich ein bisschen im Breitensport, ja? Und da muss man sich halt auch irgendwann entscheiden, was man will und kann. Ein übergreifendes Thema ist tatsächlich schon das Thema Disziplin und Struktur, finde ich, sowohl im Aufbau, sag ich mal, der Netzwerke und der Kontakte, als auch wirklich im Doing. Also da rede ich jetzt sehr stark im, wie gehe ich raus in den Markt, ja? Wie bearbeite ich meine Kunden, aber auch meine Investoren, möglichen Partner? Wie strukturiert mache ich das eigentlich? Ja, wie strukturiert führe ich auch mein Team? Viele Gründerinnen und Gründer sind ja erstmal total impulsiv. Das ist ja auch schön, diese Energie am Anfang, meine Idee, ja. Am Ende musst du dich und dein Team halt strukturiert managen können, aus meiner Sicht. Darfst du es zwar nicht verlieren, diese Intuition und Energie. Und das ist nervig. Und das zweite Thema ist sicherlich beim Thema Team zu verstehen, wen brauche ich im Team. Also da gibt es auch natürlich häufig Diskussionen, auch Probleme, die sich die Leute einfangen, indem sie beim Teamaufbau hier und da Fehler machen. Das kann man nicht immer alles vorhersehen, aber man muss es zumindest dann immer wieder hinterfragen, ja, und gegensteuern.
Und doch wissen auch Sportler, dass zu viel Stress nicht gut ist. Deshalb kommt jetzt Thomas Mangold, Experte für Zeit- und Selbstmanagement, der uns verrät, wie wir weniger Stress haben und mehr erreichen.
Ja, es gibt so ein paar Themen zum Thema Stress, die falsch sind, meiner Meinung nach. Also allein, dass man Stress so in das negative Licht stellt, finde ich schon mal falsch. Ja, es gibt guten und es gibt schlechten Stress. Aber das Problem ist, glaube ich, dass wir Dinge, die wir vorher, glaube ich, oder vor einiger Zeit noch nur im Job hatten oder größtenteils im Job hatten, jetzt auch im Privatleben haben. Ja, zum Beispiel die ständige Reizüberflutung. Ja, wir werden ja nicht nur im Job, sind es halt vielleicht die E-Mails und privat sind es dann die WhatsApp-Nachrichten, die Instagram-Nachrichten oder ähnliches. Ja, also wir gehen von der einen Reizüberflutung in die andere hinein zum Beispiel. Dann natürlich auch, dass viele Menschen unrealistische Erwartungshaltung haben und meistens, wenn sie es im Job haben, haben sie es auch im Privatleben. Ja, genau dasselbe trifft so auf fehlende Priorisierung. Was sind die wirklich wichtigen Dinge, die ich zu tun habe? Das ist ja in jedem Lebensbereich eigentlich wichtig, nicht nur im Job. Und wenn ich es meistens, die Erfahrung habe ich gemacht und wird jetzt sicherlich nicht auf alle zutreffen, aber für die meisten Menschen, die in einem Lebensbereich nicht priorisieren können, können es meistens auch in allen anderen nicht. Ja, wie auch? Wie soll das meistens gehen? Dann haben wir natürlich die ständige Ablenkung. Ja, ständig irgendwie kann man was anderes machen. Und was das Hauptproblem für mich aber auch ist, ist, dass es keine vielfach keine Routinen gibt, um Privat- und Berufsleben zu trennen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich da einfach eine Routine brauche, wo ich sage, okay, ich trenne das eine vom anderen und damit bin ich auch, nehme ich vielleicht den Stress, den ich in der Arbeit durchaus haben kann, nicht mit ins Berufsleben, ins Privatleben und umgekehrt genauso. Ich kann ja auch Stress im Privatleben haben und nehme die dann mit in die Arbeit. Mhm. Und wenn ich da Routinen habe, die ich dazwischen schalten kann, dann glaube ich, ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm. Weil das Problem ist, definitiv, wenn in einem Lebensbereich Stress ausbricht, dann ist das meistens ein Feuer, das sich ausbreitet auf die anderen Lebensbereiche. Ja? Das heißt, ich kann das ein bisschen eindämmen, das wird auch nicht dauerhaft funktionieren. Wenn ich im Job dauernd gestresst bin, wird sich das irgendwann aufs Privatleben umschlagen und umgekehrt ist es natürlich genauso. Man ist gestresst, man geht aus dem Büro raus, man stresst sich ja meistens schon zum nächsten Termin hin, ja, die Kinder zum Sport führen oder was dann auch immer daheim kommt. Und da dann wirklich einmal zu sagen, okay, Moment, stopp. Zwischen beiden Varianten, also sowohl wenn ich vom Privat in Beruf wechsle, wie auch wenn ich vom Beruf in Privat wechsle, baue ich irgendwas ein, was für mich ein Ritual sein kann, um einfach einmal zur Ruhe zu kommen und mich wieder zu erden sozusagen. Das kann jetzt ein Besuch im Café sein, ja, dass ich mal sage, ich nehme nicht nur einen Coffee to go, sondern ich setze mich halt 20 Minuten am Morgen und 20 Minuten am Abend ins Café. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Auch Spaziergang, Sport, viele Menschen schalten Sport dazwischen, auch eine super Sache. Also ich glaube, dass diese Trennung wirklich extrem wichtig sein kann. Ja, dass wir viel zu oft Ja, so oder sehr, sehr schnell Ja zu Dingen sagen. Ja, das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, dass wir keine klaren Grenzen setzen. Hm. Das ist auch, glaube ich, auch ein Grund, warum viele mit Time-Blocking nicht so viel anfangen können, weil das sind dann halt klare Grenzen da und dann kann ich halt nicht mehr so wischiwaschi irgendwas machen. Und das Nein sagen lernen ist halt für mich wichtig. Und da gibt es auch eine einfache Frage. Wenn ich jetzt Ja zu irgendetwas sage, privat, beruflich, vollkommen egal, dann überlege ich mir im gleichen Atemzug, okay, aber wozu sage ich dann Nein? Weil das ja jedes Jahr hat ein Nein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich diese Frage immer im Hinterkopf habe und nicht so vom automatisierten Ja-Sager ein bisschen zum reflektierten manchmal Ja-Sager und oft Nein-Sager werde. Und ansonsten, ja, die WUP-Methode hätte ich vielleicht noch mitgebracht, wo man wirklich sagen kann, das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in Richtung Zielsetzung, aber man überlegt so ein bisschen mehr, also WOOP, also WUP.
Okay.
Und das ist halt Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Ja, also Wunsch, Ziel sozusagen, dann Hindernisse und dann daraus einen Plan machen. Und dass ich mir das halt immer wieder überlege bei den, in den verschiedensten Lebensbereichen, ob das jetzt privat, beruflich ist und so weiter, dann habe ich schon sehr, sehr viel abgefedert wahrscheinlich im Vorfeld, das vielleicht Stress verursacht, weil eines muss man auch sagen, gestresst sind halt oftmals auch Menschen, die den Planungsskill nicht so ausgeprägt haben und die Probleme beim Planen, aber dann auch vor allem in der Umsetzung haben, weil da staut sich dann natürlich zu den Abgabeterminen zum Beispiel wahnsinnig zusammen und dann wird das halt alles sehr, sehr stressig. Also gute Planungsskills, gute Zielsetzungsskills zu haben, ist definitiv auch ein wichtiger Punkt. Ich nehme da meinen Standard-Tipp, weil der eigentlich die Basis für alles ist und das ist das Thema Reflexion. Wenn ich mich regelmäßig hinsetze und wenn ich mir regelmäßig anschaue, wie sieht das für mich aus? Passt das? Warum entsteht mein Stress? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was lag in meiner Eigenverantwortung? Was lag vielleicht bei jemand anderen? Warum habe ich zu oft Ja gesagt? Warum habe ich das und das gemacht? Wenn ich mich oft genug hinterfrage, dann glaube ich, kann ich damit am effizientesten eine langfristige Verhaltensänderung herstellen. Und darum geht es ja meistens, dass ich das wirklich langfristig verändere. Und deswegen kann ich nur jeden einladen, Tagesreflexion muss nur ganz kurz sein, aber sich zumindest in der Woche mal eine Viertelstunde bis halbe Stunde Zeit zu nehmen und ein paar Standardfragen abzufragen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll, weil das wirklich, zumindest aus meiner Welt ist das so, wirklich eine langfristige Verhaltensänderung zur Folge hat. Und das ist ja das, was am effizientesten und effektivsten gleichzeitig ist.
Stress und Unsicherheit verursacht für viele Unternehmer und Unternehmerinnen auch KI. Und die Frage, was genau nötig ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und welche Rolle dabei KI spielt. Oliver Aust, Kommunikationsexperte, hat folgende Strategie entwickelt und auch einen praktischen Tipp für LinkedIn parat.
Es gibt ja viele Zukunftsforscher, die jetzt sagen, KI wird in wenigen Jahren alles besser können als jeder Mensch. Nichts besser als alle Menschen. Und das schließt natürlich auch Führung mit ein. Das sollte also heißen, dass wir letztlich Führung abgeben an die KI. Stimmt das und wollen wir das? Und ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, wo wir nur noch die Befehle von Algorithmen ausführen. Ich möchte schon, dass Menschen immer noch in der Verantwortung stehen und führen. Gleichzeitig müssen wir aber auch anerkennen, dass Führung sich komplett wandeln muss, um in Zukunft, und Zukunft ist morgen, die ist nicht in 3 Jahren oder in 5 Jahren, wirklich noch relevant ist. Also wie können wir als Menschen weiterhin relevant sein als Führungskräfte, sodass wir weiterhin auch die Verantwortung tragen und auch selbstbestimmt sind. Wenn ich zu wenig KI implementiere, werde ich obsolet. Ne? Der Wettbewerb wird einfach mich wegfegen. Mhm. Wenn ich zu viel KI implementiere und wie gesagt, mein ganzes Denken und die Entscheidungen alle an KI outsource, dann bin ich auch obsolet. Ne? Wozu braucht es mich dann noch? Das heißt, ich kann zu wenig und ich kann zu viel machen. Es geht hier nicht um, sagen wir, Balance und Mittelmaß. Es geht hier um den intelligenten Einsatz dieser rohen Intelligenz, die ganz schnell ist und ganz günstig geworden ist, was sonst sehr, sehr teuer und auch langsam war, verbunden mit dem Judgment von Menschen, also der Weisheit, die häufig doch mit sehr viel Erfahrung jetzt kommt, die langsam arbeitet und auch einen gewissen Urteilsvermögen, was KI im Moment noch nicht hat. Ne? Also dieses Urteilsvermögen und eine gewisse Weisheit, das kombiniert mit dieser rohen Intelligenz, das ist aus meiner Sicht das, was erfolgreich sein wird in Zukunft. Auf LinkedIn, ich würde es keinem empfehlen, wirklich sein Denken und auch die Kreativität und den Content einfach in die KI outzusourcen. Der ideale Vorgehensweise aus meiner Sicht ist, sich selber Custom GPTs zu schaffen, die wie ich schreiben können. Das heißt, die sind trainiert mit meinem besten Content. Wenn ich sage, die 100 Newsletter gefallen mir gut oder die 20 LinkedIn-Posts, die ich geschrieben habe, gefallen mir gut, die nutze ich als Trainingsgrundlage. Dann bekomme ich nämlich nicht den schlechten Durchschnitt des Internets, sondern was ich bekomme, ist Hilfestellung. Und so würde ich KI nutzen. Die Formel dazu ist 10-80-10. 10% Idee, Überschrift, Hook, ne? All die guten Sachen, die kommen von mir. Also ich weiß, wo es hingeht. Ich frage die KI nicht, gib mir mal 10 Ideen, sondern ich sage, ich habe hier eine coole Idee, darüber würde ich gerne mehr erfahren.
Und bleiben wir bei KI. Ständig gibt es neue Tools, Modelle und Dinge, die man so machen kann. Ganz wild wird es beim Thema MCP-Server. Du weißt nicht genau, was das ist? Wusste ich auch nicht. Ralf Preußer, Product Evangelist bei Sage Active, erklärt es und zeigt auf, was damit in Zukunft so alles möglich ist.
Wenn ich mir so einen klassischen KI-Assistenten, nehmen wir ChatGPT, anschaue, ne, mit dem den frage ich gewisse Dinge, der hat eine Datenbasis, ein Learning-Modell, aber der ist nicht in der Lage, jetzt meine Software, sei das eine Buchhaltungslösung oder eine Tabellenkalkulation, zu steuern. Ja? Mhm. Ein Agent geht eigentlich einen Schritt weiter. Ein Agent kommt zum Beispiel in der Buchhaltungslösung da und hilft dir. Der unterstützt dich und sagt dir übrigens, denk an die Umsatzsteuererklärung, soll ich das schon mal für dich aufbereiten, und dann macht das für dich. Wird aber in der Software gesteuert. Was ein MCP-Server ist, er versetzt eigentlich diese KI-Assistenten in die Lage, jetzt selber die Software zu steuern. Also MCP steht für Model Context Protocol. Das ist erlaubt, die Integration zwischen künstlicher Intelligenz, da ganz besonders zwischen den klassischen Sprachmodellen, wie wir sie von ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude kennen, mit externen Tools, also mit anderen Anwendungen zu optimieren. Das heißt es also, dass diese Assistenten, diese KI-Assistenten in die Lage versetzt werden, mit der Außenwelt, nämlich mit Software, zu interagieren und diese Software auch bedienen können. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Game Changer. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel Claude oder ChatGPT sagen, geh doch mal in meine Software rein und extrahiere mal alle Kunden, die einen Umsatz über 10.000 Euro haben, und dann kriege ich die raus. Dann gibt er mir eine Liste raus, weil dieser MCP-Server eben den KI-Assistenten in die Lage versetzt, die Software fern zu bedienen. Ich bezeichne das so wie eine Art Fernbedienung. Ich gebe diesem KI-Assistenten eine Fernbedienung für ein Stück Software in die Hand, und damit ist er in der Lage, die Software zu steuern. Über diesen MCP-Server, den ich ihm jetzt noch zusätzlich gebe, ist er auch in der Lage, diese Daten, die er aufbereitet hat oder die er ermittelt hat, in Excel in der Tabelle zu bauen. Er bedient dann also eben Excel und nimmt die Daten, die ich ihm gegeben habe, und schreibt mir die in Excel. Okay. Der Assistent selber hat über den MCP-Server Zugriff auf die Buchhaltungsdaten, sowohl auf die Bankbewegung, als auch auf die offenen Rechnungen, als auch auf die offenen Angebote, und hat daraus dann ein Dashboard erstellt. Das Spannende ist, ich habe das gar nicht weiter gepromptet. Das heißt, er hat mir selber dann ein Dashboard gemacht und hat oben ein paar Kennzahlen hingeschrieben, hat also gesagt, das ist die Summe deiner offenen Angebote, das ist die Summe deiner offenen Rechnungen, die Fälligkeit deiner offenen Rechnung sieht so aus. Da hat er dann eine Grafik gebaut, wann die offenen Rechnungen fällig werden, hat das also quasi als Geldeingang prognostiziert, das gleiche mit den Bankbewegungen. Das sind also Dinge, wo die KI tatsächlich auch zusätzlichen Mehrwert liefern kann, weil sie am Ende dann zum Beispiel auch so Kommentare gemacht hat, wie, weißt du übrigens, dass fast 80% deines Umsatzes an einem einzelnen Kunden hängen? Allein diese Erkenntnis, dass er das mit als Ergebnis rausgibt, obwohl ich ihn gar nicht danach gefragt habe, fand ich extrem spannend. Weil das wird die Art und Weise, glaube ich, auch wie wir mit Software in Zukunft interagieren, verändern. Weil wenn die Software mich auf einmal auf Dinge hinweist, auf die ich gar nicht vorbereitet bin, die wir als Softwarehersteller auch im Zweifelsfall nicht als fertigen Report anbieten, ja, dann gewinne ich dadurch ganz neue Erkenntnisse, dass die KI da mit drauf guckt auf die Daten. Also das ist ein ziemlich spannendes Erlebnis, das festzustellen, dass die KI einem dann zusätzlichen Insight liefert in die Daten, den man selber vielleicht gar nicht abgefragt hat.
Ganz praktische Alltagsfragen haben wir im Podcast auch diskutiert. Janis Kurt, Entrepreneurship-Experte und Buchautor, hat über die Frage gesprochen, ob Marketing auf Instagram eigentlich wirklich ein Muss ist und dabei einen interessanten Vergleich gezogen.
Wenn ich eine Frau kennenlernen möchte, die belesen ist, gehe ich vielleicht in die Bibliothek, und wenn ich eine Partymaus kennenlernen will, dann muss ich halt irgendwie in die Disco gehen. Ich brauche nicht bei jedem Business immer irgendwie denken, dass Instagram mir alles heilen wird, ja. Wir haben tausende Euros in Reels gesteckt. Wir haben ein Reel 6-mal gemacht und der einzige Unterschied waren die ersten 3 Sekunden. Ja? Und wir hatten wirklich welche von irgendwie 50 Euro Cost per Acquisition und welche mit 5 Euro. Und da ist ganz, ganz viel strukturiertes Testing notwendig und nicht denken, hey, ich mache jetzt mal ein Reel und wenn es nicht funktioniert, so dann war es nichts für mich, sondern muss man einfach dranbleiben. Viele fühlen mich total unwohl mit Instagram. Ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen und da irgendwie dauernd in die Kamera sprechen. Mach's halt nicht, ja. Ich muss nicht auf Instagram sein. Das ist eh genug. Ja. So einfach ist das, ja. Und das wird beim Thema Vertrieb und Marketing total unterschätzt.
Wenn du im nächsten Jahr Investoren von deiner Idee überzeugen willst, dann hör jetzt ganz genau hin. Denn Nikolaus Bayer, Business Angel des Jahres, sieht bei 8 von 10 Startups immer wieder den gleichen Fehler.
Ich habe in den letzten Jahren über 20 Beteiligungen gemacht und habe noch viel mehr Startups gesehen. Und fallen einem natürlich manche Dinge auf, die immer wieder kommen, wo ich mir denke, so, das könnte man besser machen. Und der erste Punkt, den ich immer wieder sehe, ganz früh im Prozess der Ansprache von potenziellen Investoren, da wird man ein sogenanntes Pitch-Deck erstellen. Das können Gründer und Gründerinnen auch ganz gut. Da kommt dann eine schöne Informationssammlung heraus. Was mir aber immer wieder auffällt, und interessanterweise machen das auch so Pitch-Trainer, die Art der Präsentation. Denn wie präsentiere ich dann meinen Pitch? Zum einen stehe ich auf der Bühne und habe eine Menge von Leuten vor mir und habe 5 Minuten Zeit, meine Idee zu präsentieren. Was ich ganz oft sehe, ist, da kommen dann Folien, die sind voller Text. Ganz viele Bullet Point, ganz viele Grafiken, Information Overload. So. Und was passiert mir als Zuschauer? Ich bin total erschlagen von der Menge der Informationen. Da ist ein großer leuchtender Bildschirm vor mir und da schaue ich drauf und bin total abgelenkt. Also es ist unheimlich schwierig, in diesem Moment dann dem Vortragenden zuzuhören. Und er erzählt einen, wie toll sein Startup ist und so, aber das können wir als Menschen nur ganz schwer, dieses Multitasking, ja, schauen auf einen leuchtenden, flimmernden Bildschirm und zuhören. So. Deswegen mein dringender Rat an jede Gründerin, an jeden Gründer, wenn ihr euch auf eine Bühne stellt, dann zeigt ihr nicht ein Pitch-Deck, was ihr zum Beispiel per E-Mail versenden würdet. Ja, dann braucht es unterstützende Informationen am Bildschirm, sag mal, so maximal 3 Bullet Points, Schlagworte, eine einzelne Grafik, so dass der Zuhörer in der Lage ist, dem zu folgen, was die Gründerin oder der Gründer gerade auf der Bühne erzählt. So, da kommen dann irgendwie 10 Vorträge, 8 von 10 begehen diesen Fehler. Die zeigen ganz vollgepackte Präsentationen. Der Gründer oder die Gründerin müssen sich verkaufen und man hat da Leute vor sich, die haben keinen Zugang, keine Ahnung von dem, was man tut, und man muss es denen möglichst einfach machen, da zu sagen, interessant, ich möchte mehr wissen. Ja, es geht darum, den Leuten im Publikum Lust darauf zu machen, in einen Folgetermin zu gehen. Also es muss Lust gemacht werden, mehr zu erfahren. Und deswegen muss man dann am Anfang auch nicht zu viel Informationen bringen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge.
alle wichtigen.
Mit Investoren verhandelst du über Geld und Anteile.
In den
Doch eigentlich verhandeln wir als Unternehmer und Unternehmerin andauernd. Besonders häufig natürlich mit Kunden. Oft sind wir um einen Kompromiss bemüht. Doch Vorsicht, das ist kein gutes Vorgehen. Warum? Das erklärt Verhandlungsexpertin Dr. Martina Pesic und sie gibt auch noch zwei ganz konkrete Verhandlungstipps. Viel Spaß!
Wenn man sich einmal anschaut, was Kompromiss bedeutet, ist es tatsächlich so, dass bei einem Kompromiss beide Seiten nicht das bekommen, was sie möchten. Beispielsweise, wenn wir jetzt einen Kuchen haben, jeder möchte eigentlich den ganzen Kuchen, weil er richtig hungrig ist und wir finden jetzt einen Kompromiss, dann haben wir im besten Fall den halben Kuchen pro Seite. Das heißt, jeder verzichtet auf den halben Kuchen und ich sehe das als lose-lose. Ne? Ein Kompromiss ist auch 60-40, 30-70, aber es ist immer so, dass wir eine begrenzte Menge haben, die beide wollen und letztendlich gehen dann beide unglücklich raus, weil sie nur einen Teil davon bekommen haben und Großteil eben nicht. Deswegen wird man bei mir selten die Verwendung von Kompromissen im positiven Sinne sehen oder überhaupt die Verwendung des Begriffs, weil ich den als sehr negativ behaftet sehe und das komplett gegen meine sonstige Einstellung und auch meinen Ansatz geht, der ja gerade darin besteht, mich besser zu stellen, beide Seiten besser zu stellen, als es ein Kompromiss je tun könnte. Wenn ihr in einer Verhandlung immer wieder Nein sagt, schneidet ihr Äste ab und schneidet ganz viele andere Möglichkeiten, die sich durch die weiteren Vergabelungen und Verästelungen denn anbieten und bleibt zum Schluss vielleicht nur noch mit ein, zwei, mit einer Option. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist der ganze Deal gefährdet. Deswegen rate ich immer dazu, sich möglichst lange nicht festzulegen. Das heißt, alle Bälle in der Luft halten, ja, so lange, bis noch nicht alles geklärt ist. Ne? Erst wenn wir ganz am Ende sind, kann man den Sack zumachen und hat dann eben eine perfekte Einigung. Und wie machen wir das? Was bedeutet das kommunikativ? Bitte in Verhandlungen aus dem Wortschatz Ja, Nein streichen, denn Ja ist genauso schlecht. Warum? Denn im Ja lege ich mich schon von Anfang an auf eine Route fest. Beim Nein habe ich zumindest mal einen Ast weggeschnitten, habe dann vielleicht noch, keine Ahnung, 5, 6 Stück. Bei einem Ja muss ich eine Route gehen und kann dann gar keine anderen Äste mehr nehmen. Bitte nie einseitige Zugeständnisse machen. Denkt immer an die drei Worte quid pro quo. Das heißt, ich gebe dir nur dann was, wenn ich auch was von dir zurückbekomme. Und wenn dieses Mindset etabliert ist, dann wird die andere Seite auch irgendwann mal keinen Bock mehr haben, weil sie merkt, egal womit sie um die Ecke kommt, sie muss immer noch was zusteuern und irgendwann gibt sie dann auf, ne?
Leadership ist ein zentrales Thema. Nicht nur bei uns im Podcast. Und KI bringt auch für unsere Mitarbeiterführung neue Herausforderungen mit sich. Deshalb kommt jetzt nochmal Oliver Aus zu Wort.
Ich bin Camp Human First, ganz klar. Und das habe ich, da war erstmal Human First, weil es muss letztlich um den Menschen gehen und KI muss als Team uns begleiten und verstärken. Und stellen wir uns mal 1, 2 Jahre in der Zukunft vor. Plötzlich haben wir als Führungskraft KI-Agenten. Das heißt, wir managen unsere eigenen Agenten und wir managen unser menschliches Team. Jeder Mensch im Team managt gleichzeitig KI-Agenten. Das heißt, wir sind in einer noch komplexeren Gemengelage. Und das on top von Hybrid- und Remote-Arbeiten, von multikulturell, multisprachlich Arbeiten und so weiter. Das heißt, unsere Kommunikation ist ja schon sehr komplex geworden. Das heißt, aber jetzt kommt noch dieser agentische Layer dazu. Das heißt, wenn ich da nicht Top-Kommunikator bin, werde ich als Führungsperson wirklich Schwierigkeiten haben. Und um vertrauenswürdig und auch wissend über KI kommunizieren zu können, muss ich natürlich auch die Technologie verstehen. Das heißt, da verschiebt sich aus meiner Sicht, was es bedeutet, Führungskraft zu sein, hin zu einem tieferen Technologieverständnis und hin zu noch mehr Verständnis zur Kommunikation. In meinem TED-Talk habe ich das genannt, Supercomputers need super communicators. Und ich glaube, das ist die zentrale Maßgabe für die Führungskraft der Zukunft. Wo braucht es die menschliche Führung dann? Ich glaube, die braucht es, weil wir einerseits manchmal einfach die Empathie brauchen, es gar nicht so sehr um die Worte geht, sondern um das, was nicht gesagt wird. Wie geht es dieser Person eigentlich wirklich? Was steht dahinter? Was sind die Blindspots dieser Person? Ja, im Kommunikationscoaching, was ich sehe zum Beispiel, ist, dass eine komische Mimik alles andere untergräbt. Also ich hatte kürzlich mit dem CEO zu tun, der hat immer seine Augen aufgerissen. Und er dachte, das bedeutet, okay, die Leute sehen, dass ich voll Interesse habe an dem, was sie sagen. Aber die andere Meinung dachte, er hat Panik, er hat Angst. Mhm. Was wirklich, wonach dürstet des Menschen dieser Tage? Das ist die menschliche Verbindung. Ne? Dieses in real life, mit Menschen in Verbindung zu treten. Ob das Business ist oder im Privaten. Wir sind zwar alle connected, aber wir wissen alle, dass wie schön und wie erfüllend es ist, spannende Dinge mit anderen spannenden Menschen zu tun. Das ist einfach ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Das wird auch nicht weggehen. Wir leben in einer unglaublich komplexen Welt und es ist sehr schwer für uns als Menschen, dieser Komplexität noch Herr zu werden. Das heißt, entweder schaffen wir es irgendwie, die Komplexität zu reduzieren, oder wir lassen die Maschinen mit dieser Komplexität eben arbeiten, weil die es können. Aber ich glaube, für uns, wir sind da irgendwo an ein Limit gestoßen. Ich glaube, deswegen sind auch viele Leute ausgebrannt, erschöpft, übermüdet. Wenn es nur darum geht, Befehle von oben nach unten weiterzuleiten und Informationen zu horten im Silo, das wird nicht mehr funktionieren. Aber genau diese traditionelle Führung, die es seit dem Altertum gibt, die eben wirklich Talente erkennt und fördert, die das Beste will, die sich gegenseitig befruchtet, wo alt und jung, wo alle Hierarchiegrade sich gegenseitig befruchten, wo ich jemanden in die Augen schauen kann, wo ich Vertrauen aufbauen kann, wo Verbindung herrscht, gerade dieses Vertrauen unter Menschen, was wir den verschiedenen Maschinen noch nicht entgegenbringen, das ist halt so wertvoll. Und es ist etwas schwierig, das in Worte zu fassen, glaube ich. Die KI hat einen ganz klaren Return on Investment. Das Menschliche ist nicht so klar, aber es entspricht halt unseren menschlichen Bedürfnissen. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn wir uns immer weiter von den ureigenen menschlichen Bedürfnissen entfernen, weil ich glaube, dass uns das nicht gut tut als Menschen. Und dass es deswegen aus meiner Sicht immer noch darum geht, durch die KI sich zu vergrößern, zu verbessern, aber das Menschliche im Vordergrund zu lassen. Deswegen Human First aus meiner Sicht.
Ein Buzzword aus dem Leadership-Bereich ist Fehlerkultur. Wir dürfen, müssen Fehler machen. Oder doch nicht? Miriam Mertens, Leadership-Expertin, sagt, was dabei häufig falsch gemacht wird.
Fehlerkultur, und ich gebe Empowerment, ist ja auch so ein schönes Schlagwort, ist sehr leicht gesagt und dann schwer getan. Und es steckt auch ganz viel Tücke im Detail. Also es muss auch genau hingeschaut werden. Was meinen wir eigentlich damit? Dinge mal auszuprobieren und sich den Raum zu geben, auch mal zu scheitern, heißt ja nicht, und ich finde, es wird manchmal verwechselt, dass ich schluderig irgendwas mal hinklatsche und habe ich mal kurz ausprobiert und okay, ist ja schiefgegangen, aber ist ja auch okay, dass es schiefgegangen ist. Sondern es heißt schon, dass auf dem Weg dahin ich genau überlege, und das ist ja die Kunst, wo muss ich 120% reinstecken, wo muss ich wirklich gucken, dass es richtig gut ist, vielleicht beim Design, beim UI, beim UX, um was zu verproben, und wo kann ich dann in so einer, wenn ich mal einfach was ausprobiere, die 60%, 70%, 80% einfach in Kauf nehmen. Also im Backend könnte das zum Beispiel sein, dass Daten, jetzt um an meinem Beispiel zu bleiben, im Hintergrund gar nicht automatisiert verarbeitet werden. Das könnte so ein Beispiel sein, aber die Kunst ist eben genau, erstens nicht alles 120% oder 100% zu machen, das dauert wie gesagt viel zu lange, aber die richtigen 20% zu finden, wo ich die 120% implementiere, das ist ja die große Kunst, wo man, glaube ich, auch in Teams in Dialog gehen muss und immer wieder gucken muss, was ist denn in unserem Fall die Stellen im Unternehmen, wo wir die 120%, 130% geben sollten, und wo reichen einfach 80%, 70%, 80%? Wo dürfen Fehler passieren und wo sind auch Stellen im Unternehmen, kritische Punkte, wo einfach kein Fehler passieren darf? Und das ist ein Dialog und das ist eine Diskussion. Und Empowerment und Fehlerkultur heißt nicht, als Führungskraft einfach zu sagen, ja, guckt ihr selber halt mal, ne?
Und eine Leadership-Expertin, die in diesem Jahr besonders häufig zu Gast war, ist Dorothea von Wichert-Nick. Die Folgen sind dabei stets so spannend, dass ich gleich ein paar praktische Tipps für dich mitgebracht habe.
Vertrauen ist wirklich die absolute Basis für High-Performance in jeder Führungsbeziehung. Also Vertrauen ist nichts, was passiert. Vertrauen aktiv aufzubauen ist dein Job, dein allererster Job als Führungskraft. Ja, und es wird ja, ich meine, das ist ja auch der Tipp, den wir meist zu Vertrauen bekommen, ja. Gib Vertrauen, dann kriegst du es auch zurück. Mhm. Ja, die Leute ins kalte Wasser schmeißen, die Zeug schauen. Und da kriege ich heute echt die Pickel, wenn ich das höre. Ich finde, das ist der Spruch, der am meisten Vertrauen kaputt macht. Also gerade dieses, ich gebe Vertrauensvorschuss und lass den laufen, ist super gefährlich. Wenn wir uns nicht kennen, ja, weiß, also angenommen, du bist mein neuer Mitarbeiter, ich schmeiße ins kalte Wasser, du weißt nicht, was ich brauche als Führungskraft und ich weiß nicht, was du wirklich kannst und wie du arbeitest. Nein. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass irgendwas schief geht. Und dann sozusagen kriegt das, der Vertrauensvorschuss wird dann ein bisschen niedriger. Ja, dann fange ich an, genauer hinzuschauen. Und wenn ich genauer hinschaue, kannst du wahrscheinlich alles richtig machen und ich werde trotzdem was finden. Ja, und dann bricht das Vertrauen relativ schnell ein und endet ganz schnell in Demotivation und Leistungseinbruch. Ja, weil dann dieses Misstrauen und dann wird immer mehr nachgehakt, genau wie du sagst, das endet dann halt in total Micromanagement. Und dieses lange Leine lassen, ins kalte Wasser schmeißen, ist mit das sicherste Rezept zum Micromanagement. Wie sieht guter Vertrauensaufbau aus? Guter Vertrauensaufbau startet mit einem Grundvertrauen. Wieder sagen, ich habe dich eingestellt, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben im Recruiting, mit dir über viel zu sprechen. Du hast angeschaut, wie ich arbeite, ist ja mal zweiseitig, hast dir Gedanken gemacht, will ich mit der, kann ich mit der. Das heißt, wir haben jetzt zwar ein bisschen Vertrauen, aber nicht viel. Und ich nenne das gerne Grundvertrauen. Ja, ich habe das Vertrauen, dass du den Willen und die Fähigkeiten hast, Will und Skill, diesen Job zu machen. Und du das Gleiche für mich, ja, dass ich den Willen und die Fähigkeiten habe, dich hier reinzuholen. Mhm. Und was dann hilfreich ist, gemeinsam darüber zu sprechen und zu sagen, guck mal, wir haben jetzt nur diese Basis. Wir müssen jetzt aber erstmal Schritt für Schritt einfach sehen, was geht denn? Und dann fangen wir erstmal an mit einem kleineren Paket, wo wir sagen, hey, vielleicht ein kleines Projekt, in 2 Tagen kannst du das schon abliefern. Da kann nicht viel schief gehen. Wir besprechen das gut vor. Du machst es und dann sehen wir, was geht. Ja, und wenn es gut läuft, ist das alles easy peasy, machst es super. Dann kann ich sozusagen, können wir Feedback geben. Ja, wie war das für mich? Hat das so funktioniert? Ist das die richtige Art und Weise, wie wir kommunizieren? Also man kann besprechen, wie arbeiten wir? Und dann nimmt man das nächste Paket, macht es ein bisschen größer. Okay. Wenn man das gut macht, dann entsteht sehr schnell ein Gefühl, okay, ja, das klappt alles und ich kann immer, immer mehr loslassen. Also eher mit der kurzen Leine starten, aber mit dem gegenseitigen Verständnis, diese kurze Leine hat nichts damit zu tun, dass ich dir nicht traue, sondern dass wir uns schlicht und einfach nicht kennen. Und dass wir erstmal, dann kommen wir gleich zu den Komponenten von Vertrauen, wir müssen erstmal Häkchen machen an alle Komponenten von Vertrauen. Und wenn die Häkchen da sind, hey, super, dann ist die Leine ganz, ganz lange. Ja, und dann geht es natürlich schon auch drauf, das Vertrauen zu erhalten und immer wieder dran zu arbeiten. Aber wenn man das mal erreicht hat, ist man einfach auf einem ganz anderen Arbeitsniveau. Und dann entsteht dieses leichte Gefühl, ja, wow, ich kann hier wirklich was bewegen mit dir, ja, und du mit mir. Ja, also Vertrauen ist letztlich dieses Wissen, das, was ein Gegenüber mir verspricht, im allerweitesten Sinne wird gehalten. Ja, wenn wir sagen, Vertrauen geht es darum, dass wir Versprechen, die wir gegeben haben, einhalten, im weitesten Sinne des Wortes, dann ist Accountability der Teil, wo ich sage, guck mal, ja, ich tue das. Hm. Ja, und wenn man das verabredet hat, also in Projekten ist das oft, ja, auf Check-ins zu sagen, hey, das sind die Meilensteine, die haben wir verabredet bei Beginn des Projekts und bei jedem Meilenstein schauen wir rein, das ist Accountability. Und dann ist es etwas, was Vertrauen fördert, weil ihr dann gemeinsam verabschiedeten Plan habt, auf das Projekt draufzuschauen. Ja. Accountability oder Rechenschaft wird dann immer, ist immer dann misstrauensproduzierend, wenn sie aus dem heiteren Himmel kommt. Ja. Also wie du sagst, ich lasse jemanden lange alleine, ja, ich gebe dir ein Projekt, das geht 2 Monate. Nach dem ersten Monat habe ich irgendwann ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich nicht weiß, wo es läuft und grätsche jetzt plötzlich rein. Ja, das schafft Misstrauen. Das ist aber keine gute Art von Accountability. Aber Accountability geht es immer darum, klare Verabredungen zu haben, auf die man dann referenziert. Und dann ist diese Verabredung wie sowas wie so eine Erlaubnis für dich nachzuhalten. Und das macht es auch leichter. Also erstmal ganz kurz, was ist ein One-on-One-Meeting? Das sind regelmäßige Meetings mit unseren direkten Mitarbeitern, ja, zu zweit, One-on-One, die regelmäßig und strukturiert ablaufen. Und was ist das Problem? Je mehr wir aber an Verantwortung abgeben, desto mehr brauchen wir letztlich einen Container für alle Führungsinstrumente. Und genau das sind die One-on-One-Meetings. Ja, das sind Meetings, wo wir natürlich, das ist ja schon Vertrauen aufbauen, ja, wo wir Verantwortung übergeben, dann aber auch kontrollieren können, Accountability, wo steht das Gegenüber mit dieser Verantwortung, wo wir Feedback geben können und wo Entwicklung stattfindet. Und größtes Problem ist, die wegzulassen. Das ist erstmal die Frage so, was glaubst du, was dein Job als Leader ist, wenn nicht zu führen? Ja, also diese Meetings sind Arbeit, weil da kommen wir gleich zu einem. Oft werden diese One-on-Ones wirklich auch primär als persönliche Sessions genutzt, ja, und dann ist es eben tatsächlich keine Arbeit. Und also dieses nicht die Zeit nehmen, das ist die größte Herausforderung. Und das als wirkliche Arbeit wahrnehmen. Und wie man das macht, hängt ein Stück weit an der Struktur. Mhm. Aber ein gutes One-on-One auch Raum gibt, sich persönlich kennenzulernen oder eben über Entwicklungsthemen zu sprechen, die ja sehr persönlich sind. Du hast einen regelmäßigen Überblick über die Themen, die anstehen. Ja, idealerweise kannst du ja verfolgen, wie läuft ein Projekt so durch, was über einen längeren Zeitraum geht. Das gibt euch beiden Sicherheit. Ich als Führungskraft weiß, wo mein Gegenüber ist. Mein Teammitglied weiß, welche Meinung ich zu bestimmten Punkten habe, kann einen Zwischencheck machen. Ist das okay, wie ich hier vorgehe? Also es schafft sehr viel Sicherheit. One-on-ones sind nicht ein Meeting, was du mit dem Mitarbeiter hast und wo du die sozusagen ausfragst und abcheckst, sondern ein gutes Meeting, One-on-One-Meeting entsteht aus der Haltung, dieses Meeting gehört meiner Kollegin. Die steuert das durch. Also ich gebe zwar den Rahmen vor, den wir jetzt gleich besprechen, aber ich lege die Steuerung dieses Meetings, die grundsätzliche, in die Hand meiner Mitarbeiterin. Das ist Ownership, weil es geht um ihre Aufgaben, es geht um ihren Bereich, es geht um ihre Entwicklung. Also sollte sie in der Lage sein, zu sagen, was brauche ich hier? Okay. Und damit ist da schon ganz viel Anker gelegt für eine echte Verantwortungsübergabe an das Teammitglied. It's your job. So, du gibst den Rahmen vor. Ja, Struktur schaffen ist Führungsaufgabe. Der Rahmen kann folgendermaßen aussehen. Also das ist eine Meetingstruktur, die ich sehr, sehr gerne nutze. Und zwar startet es mit der Vorbereitung. Also es gibt eine Standardagenda, die sehen wir jetzt gleich an. Aha. Und idealerweise bereitet deine Kollegin die Fragen, wie sie mitbringen will, innerhalb dieser Standardagenda am Tag vorher vor. Oder schickst dir eine Zeit lang vorher, weil dann kannst du draufschauen und kannst gucken, was ist das, was meine Mitarbeiterin bewegt? Also was sind denn die Themen? Und damit kannst du schon sehen, was für Themen bringt sie auf die Liste und was fehlt vielleicht auch. Also es gibt dir eine Information darüber, wie denkt meine Kollegin. So, dann, wenn ihr zusammenkommt, ist der erste Schritt ist ein Check-in. Ja, also die Frage, was treibt dich gerade um? Was sind die Themen, die dich momentan besonders bewegen? Das ist ein guter Start. Also Check-in, erste 5 bis 10 Minuten. Dann, wenn ihr führt mit Zielen, also OKR habt oder Zahlen mit Zahlen führt, werden die nächsten 5 bis 10 Minuten von einer Stunde gewidmet. Wo stehst du im Hinblick auf deine Ziele? Einfach ein kurzes Reporting. Aber das setzt schon mal ein sehr klares Signal. Mir geht es hier um Accountability. Ich halte nach, was wir besprochen haben. Der dritte Agendapunkt ist dann der Agenda-Check. Jetzt hat deine Kollegin aufgeschrieben, folgende Themen möchte ich gerne mit dir besprechen. Ne? Idealerweise mit einer Konnotierung, hier brauche ich eine Entscheidung von dir, hier möchte ich dir einfach was vorstellen und es diskutieren, hier würde ich gerne mit dir dran arbeiten, hier muss ich dich einfach nur informieren, dass was passiert ist. Ihr geht die durch und schaut dann gemeinsam auf die Priorisierung. Ne? Was passt damit? Wie gesagt, du machst erstmal einen Abgleich, was sieht deine Kollegin, was siehst du? Ja. Habt ihr die gleiche Sicht? Kommen da alle Themen, die du auch auf der Liste hast? Haken dran, super. Sind da vielleicht Themen, die du noch nicht auf der Agenda hast? Spannend. Ja? Oder fehlen da Sachen, die eigentlich total wichtig sind? Dann weißt du, okay, hier muss ich in der Beziehung nacharbeiten. Und in der gemeinsamen Diskussion um die Prioritäten kannst du halt, also damit gleicht ihr gegenseitig euren Blick auf eure Welt ab. Das ist aber zentral, aber genau darum geht's. Es ist deine Verantwortung, liebe Mitarbeiterin, dass du alles hast, was du brauchst, um diesen Job richtig gut zu machen. Und überleg du dir bitte, was das ist und lass dir das nicht von mir vorgeben. Ja, das ist Ownership an der Stelle. Okay. Jetzt habt ihr sozusagen, seid ihr die Fragen durchgegangen, habt vielleicht ein paar Infos einfach ausgetauscht. Und jetzt kommt ein Block, den ich für ganz zentral halte, die Arbeitsphase, die etwa die Hälfte des Meetings sein sollte, wo ihr nach der Priorisierung sagt, okay, hier haben wir jetzt 1-2 Themen, da brauchen wir Entscheidung, ja, lass uns das mal gemeinsam, oder da brauche ich neue Impulse und nehmt euch dann die Zeit, diese Themen konzentriert zu bearbeiten, weil dann hast du auch, wenn du aus dem Meeting rausgehst, das Gefühl, wow, wir haben hier was geschafft, ja, wir sind einen Schritt weitergekommen. Ja, wir haben eine Entscheidung getroffen. Entscheidungen sind ein gutes Ergebnis von. Oder wir haben ein Projekt genauer definiert, was ja de facto auch eine Entscheidung ist. Ja, also diese Arbeitsphase produziert Entscheidungen und die gibt euch das Gefühl, dieses One-on-One ist nicht nur eine Reporting-Schlacht, ist nicht nur eine Rechtfertigung, sondern hier entsteht wirklich was. Und nichts verbessert eine Beziehung mehr als gemeinsame Arbeit.
Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Wie komme ich heute eigentlich noch in die Medien? Oder wie gelingt es mir, heutzutage noch wahrgenommen zu werden? Dazu habe ich mit Jannis Johannmeier gesprochen, PR- und Kommunikationsexperte. Er erklärt, wo das Problem liegt und was die einzige, wirklich einzige Lösung ist.
Die Herausforderung ist, das Medium in dem Sinne gibt es fast nicht mehr. Also da gibt mittlerweile Accounts, die also von Personen, auch bei LinkedIn, aber auch natürlich in den anderen Social wie Instagram, aber sagen wir mal LinkedIn so als Business-Netzwerk, die sind größer als Handelsblatt, Süddeutsche und FAZ zusammen. Ja, Content-Produktion, Content allein ist umsonst. Genau wie die kommunikative Infrastruktur umsonst ist. Also wir zahlen mittlerweile für das Internet ja eigentlich kein Geld mehr. Ja, WhatsApp kostet nichts, irgendwelche anderen Telegram-Dings nutzen kostet nichts, E-Mail kostet nichts. Das ist alles in einer Infrastruktur. LinkedIn kostet nichts, Instagram, also ich kann immer so weitermachen, es kostet alles nichts. Man kann überall jederzeit einfach irgendwie Content rausballern und Sichtbarkeit erlangen. Wenn wir über öffentliche Wahrnehmung reden, geht für mich nur Story, 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 alles andere ist wirklich irrelevant. Für die meisten Messen ist auch dein Produkt fast irrelevant. Wenn du auf eine Bühne willst und Thought Leader sein willst, dann musst du so eine geile Story haben oder so geile Standpunkte, dass du dafür nicht bezahlst, sondern so interessant bist, dass du eingeladen wirst. Und das kannst du so unterkaskadieren. Geile Stories gehören in LinkedIn. Geile Stories gehören in die Welt der Pressearbeit. Und davor scheuen sich viele oder es fehlt die Expertise oder der Mut oder warum auch immer. Viele Unternehmen tun sich unfassbar schwer damit, sich selbst hart im Spiegel zu beurteilen, was denn wirklich jetzt spannend ist. Und bald so ein leichtes, flaues Gefühl im Magen kommt, oh, ob wir das jetzt, sagen die immer nein, nein, nein. Das sind aber genau die Geschichten, die ich meine, die wir brauchen. Bin ich nicht bereit, die zu heben, dann brauche ich ehrlicherweise, sollte ich die drei Leute, die ich in der Kommunikation habe und die Budgets, die ich habe, die sollte ich einfach, die kann ich spenden oder die sollte ich vielleicht in irgendwas anderes schicken, weil das bringt nichts. Du kannst Sachen, die nicht möglich sind, meiner Meinung nach nicht erzwingen. Und ich sage immer, wenn wir viel Geld brauchen, um eine inhaltliche Idee in die Welt zu bringen, ist die inhaltliche Idee eine schlechte. Also gute Ideen in der Inhaltlichkeit oder eine geile Story, die verfängt von alleine, weil Leute Bock darüber haben zu reden. Für mich bedeutet eine gute Story auch, dass man das, was man schon weiß, oh, das bedeutet jetzt ein Stück weit Kontrollverlust. Gute Kommunikation heute bedeutet für mich Kontrollverlust, weil die Story so spannend ist, dass Leute automatisch drüber reden. Und wenn Leute automatisch reden und das mit anderen, entsteht aus der Story ja nochmal was anderes. Mensch, ich habe gehört, der. Und dann irgendwann wird das so ein Selbstläufer. Der. Das ist so das, was ich meine. Ne? Weil davon einerseits träumen die Unternehmen immer auch von einer Art von Viralität und von großen Sichtbarkeiten. Ja, das hat aber einen Preis. Und keinen Preis von Geld, sondern einen Preis von wie viel bin ich bereit zu tun mit guten Stories, mit der Erstellung von spannenden Inhalten? Wie mutig bin ich? Wie nah lasse ich Menschen an mich ran? Das sind so die Fragen, um die es eigentlich geht. Man muss sich erst darüber nachdenken, wie ich damit nach außen gehe.
Kommen wir jetzt nochmal zu Philipp Herrmann. Philipp hat uns mitgegeben, was wir als Gründer oder Gründerin eigentlich als Grundeigenschaften brauchen.
Ambition und Hunger, Hunger, Hunger. Das merkst du auch sofort an. Und warum brauchst du das? Weil du einfach so oft, sage ich mal, in einer Durststrecke bist und es darf dir nichts ausmachen. Das ist einfach part of the game. Ja, du bist eigentlich immer im Hunger- und Durstmodus. Du bist auch immer unzufrieden. Das ist damit verbunden. Du denkst immer, es müsste doch eigentlich schneller gehen und es müsste doch eigentlich mehr gehen. Und das merkst du fast jeder erfolgreichen Gründerin und jedem erfolgreichen Gründer an. Ja, die Mitarbeiter nervt es manchmal, aber es ist eine gute Eigenschaft, finde ich, weil du immer nach vorne gehst. Das ist die eine Sache. Die zweite hängt natürlich damit zusammen, ist Resilienz. Ich glaube, das ist mittlerweile auch von vielen verstanden. Du musst unglaublich gut mit Niederlagen umgehen können, ja, auch mit Rejection. Also allein im Fundraising, du sprichst 80 an und kriegst halt 78 Absagen. Und leider sind die ersten 70 immer die Absagen, so ungefähr. Also das heißt, damit umgehen können, Failure und auf der anderen Seite auch erstmal Negativfeedback, in dem Sinn, dass keiner in deine Idee investiert oder direkt kauft oder sowas. Ja, also da muss man, finde ich, sehr resilient sein. Und das Dritte ist, jetzt kommen wir schon wieder zum Thema Team, aber ich glaube, diese Empathie, wie baue ich ein Team auf? Ja, Empathie und gleichzeitig, sage ich mal, manchmal Härte. Ja, also es zu schaffen, ein Team aufzubauen, wo du Caring Leader bist, aber auch ein klarer Führungsfigur. Ja, und ich glaube, das sind jetzt mal drei Eigenschaften, die würde ich jetzt erstmal auf den Tisch legen.
Resilienz hin oder her. Manchmal ist es hart für uns. Was kann da helfen? Miriam Mertens hat da zum Abschluss noch eine Methode, die sie auch bei sich selbst erfolgreich anwendet.
Aber ich finde es besonders wichtig, und das hat mir extrem geholfen, zu verinnerlichen, mein persönlicher Selbstwert hängt nicht damit zusammen, wie es meinem Unternehmen geht. Das gelingt nicht immer. Und sowohl wenn DeepSkill richtig, richtig gut läuft, dann freue ich mich total. Es gibt mir unglaublich viel Energie und Befriedigung. Ich versuche aber wirklich, meinen Selbstwert davon zu entkoppeln. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, eben mich nicht runterziehen zu lassen als Mensch. Weil ich glaube, Unternehmerinnen, Unternehmer stehen häufig unter großer Anspannung, unter großer Belastung und ich sehe immer wieder welche, die auch daran so ein Stück weit zerbrechen. Und das liegt, glaube ich, oft daran, dass man natürlich seinen persönlichen Wert so eng daran koppelt, wie es dem Unternehmen geht. Mhm. Und es gibt manchmal Umstände, die vielleicht nicht gerade gut sind. Es gibt ein falsches Timing. Es kann tausend Gründe haben, warum irgendwas gerade nicht so gut funktioniert. Und ich merke immer wieder, ja, gerade am Anfang verwechselt man manchmal diese persönliche Verknüpfung mit besonders großem Ehrgeiz und Enthusiasmus. Aber wenn man schafft, das so zu entkoppeln, dann ist man noch produktiver und effektiver und vor allem in diesen Krisensituationen viel, viel handlungsfähiger. Also wie habe ich es entkoppelt? In schwierigen Zeiten sich wirklich vor Augen zu führen, was sind die Gründe und wo habe ich Einfluss, wo auch nicht. Natürlich, es kann auch Dinge geben, die nicht gut laufen, wo ich einfach auch einen Fehler gemacht habe, dann ist das so. Man ist ja auch als Unternehmer auch mental immer mit seinem Unternehmen beschäftigt, auch im Privaten. Sich da immer wieder auch mal Auszeiten zu nehmen und bewusst zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Wanderung am Wochenende und beschäftige mich nicht, auch gedanklich nicht, wie es gerade der Firma geht und was ich da noch anders machen könnte. Sich die anderen tollen Erfolge im Leben vor Augen führen, die man alle so hatte und schönen Dinge, die man erreicht hat, finde ich immer wieder wichtig. Darüber mit anderen zu sprechen, hilft, glaube ich, auf jeden Fall. Und sich das einfach immer wieder vor Augen zu führen, dass viele scheitern, bei vielen kann es mal schlecht laufen. Das ist nicht mein Scheitern als Person. Und was mir gerade in den frühen Phasen, wo es vielleicht auch noch ein bisschen wackeliger war bei uns, immer geholfen hat, ist so das Worst-Case-Szenario sich vorzustellen. Was passiert, wenn das hier wirklich an die Wand fährt? Im Worst-Case habe ich keinen Job mehr, haben meine Mitarbeitenden keinen Job mehr. Die werden sehr wahrscheinlich einen guten Job finden, relativ schnell sogar. Ich werde einen guten anderen Job haben. Es ist unglaublich schade. Es ist super traurig, wenn das passiert. Aber die Welt wird gar nicht untergehen und sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das hat mir total geholfen, gerade in den frühen Phasen.
So, das waren einige der vielen Tipps von Experten und Expertinnen. Wenn dir die Tipps gefallen haben, bewerte die Folge und unterstütze damit unsere Arbeit. Es gab noch ganz, ganz viele weitere tolle Interviews im Laufe des Jahres. Und deshalb an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an all unsere Gäste, die sich die Zeit nehmen und damit den Podcast erst möglich machen. Wenn du keinen Input mehr verpassen möchtest, abonniere doch bitte unseren Podcast. Danke. Und kennst du schon unseren YouTube-Kanal? Nein? Dann schau doch mal rein. Besser gründen von fürgründer.de. Und wir haben einen Newsletter für dich mit den aktuellen Themen, die du als Gründer, als Gründerin wissen musst. Den Link gibt's in den Shownotes. Unser Versprechen ist, dass wir alles für dich geben, weil deine Gründung zählt. Bis zur nächsten Folge und alles Gute.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.